Wir sind mitten im Buchprojekt unterwegs. Der Martin Keller hat ja schon zwei Predigten, glaube ich, oder drei gehalten. Und viele von uns lesen das Buch. Ihr seht es links, das Cover. Habe ich den Autor gerade vergessen, ist ja egal. Aber wir sind mittendrin unterwegs und heute sind wir beim Ziel 2. Der Vers ist der Hauptvers, wo wir heute werden darüber nachdenken. Ich werde aber gerade noch den Text lesen, der ringsum ist nachher. Und der Martin hat auch am letzten Sonntag und vorher schon gezeigt, wie der Weg gegangen ist. Also das Thema ist die Lehre bei Jesus. Und dann ist am Anfang darum gegangen, was das alles umfasst. Und das letzte Mal die drei Ziele. Das erste Ziel ist stark, mit Jesus zusammen sein. Und heute ist das Thema Ziel 2, Jesus ähnlicher werden. Und im Buch kommt auch der Text vor. Ich möchte jetzt nicht da zusammenfassen, da haben ja alle gelesen, also nicht alle vielleicht, aber einfach die, die es gelesen haben, haben da ausführlich darüber nachgedacht, Jesus ähnlicher werden. Und ich möchte den Text nehmen, der im Buch vorgeschlagen ist, so, und vor allem ein Vers. Mit drin, das ist ein für viele von uns ein bekannter Text, Römer 8, Vers 28 bis 30. Ist jetzt da ein bisschen vorne, aber vielleicht kann man es bis innen nicht ganz lesen. Römer 8, 28 bis 30, ich lese es vor. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten dient. Alles ist ein bisschen viel. Ihnen, die nach seiner freien Entscheidung berufen sind, die er aber zuvor erwählt hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, nach dem Bild seines Sohnes gestaltet zu werden, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er im Voraus bestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gesprochen. Die er aber gerecht gesprochen hat, denen hat er auch die Herrlichkeit verliehen. Es ist unmöglich, jetzt in einer Predigt von einer halben Stunde vielleicht alle Details aus dem Vers, wo da sehr komprimiert herkommt, zu erklären. Aber ich möchte so ein bisschen drei Stichwörter setzen und zu diesen drei Stichwörtern auch noch ein paar Gedanken sagen. Die drei Stichwörter lauten Erwählung, Bestimmung, Umgestaltung. Und wir fangen gerade mit dem ersten an. In diesem Text kommt das vor von der Erwählung. Ich lasse jetzt hier den Text im Hintergrund stehen und ich habe es hier gelb gemacht. Der Abschnitt, vor allem die Aussagen, könnte einem dazu verleiten, dass man einen bestimmten Schluss zieht und sagt, Gott wählt bestimmte Menschen aus. Und das hat in der Theologie über die Jahrhunderte immer wieder extrem viele Diskussionen gegeben. Wir reden dann in der Theologie von der sogenannten Prädestination. Prädestination heisst, und es gibt nicht nur die Bibelstelle, wo man durchaus auf den Gedanken kann kommen oder den Schluss kann ziehen. Es gibt auch noch andere Bibelstellen dazu. Prädestination heisst, Gott wählt bestimmte Menschen aus, ruft sie in seine Nachfolge. Und mit dem fängt schon das Problem an. Das wäre noch die einfache Version vom Problem. Prädestination heisst einfach, Gott wählt bestimmte aus. Es gibt aber in der Theologie auch noch die sogenannte Doppelprädestination. Das heisst, Barry wählt er aus in den Himmel, sehr plakativ formuliert. Ich weiss, Barry wählt er aus in den Himmel, da wäre die Einfachprädestination. Und ein Barry wählt er aus für die Hölle oder den Rest. Da wäre die sogenannte Doppelprädestination. Wenn man auf diese Schiene geht, dann kommen mir natürlich verschiedene Fragen und wahrscheinlich dir auch. Nämlich, erste Frage, nach welchen Kriterien wählt denn Gott genau aus? Würde er nämlich auswählen nach Kriterien, wie du dein Leben lebst? Also wenn du anständig lebst, dann wirst du ausgewählt. So. Dann könnte man sich ja den Himmel verdienen. Das widerspricht ganz vielem quer durch die Bibel. Du kannst dir den Himmel nicht verdienen. Andere Frage, hat denn Gott möglicherweise, wenn es nicht offensichtlich Kriterien sind, die bei uns sind, hat er denn verborgene Kriterien? So eine versteckte Agenda. nach dien Kriterien er den Menschen auswählt und wir haben keine Ahnung. Das fände ich fies. Und das würde erst recht einen Haufen anderen Aussagen quer durch die Bibel widersprechen. Dann wären wir ja Opfer. Also komplett dem ausgeliefert. Wenn man die Bibel quer durchliest, dann fällt auf, Gott sucht sich nicht die Besten raus und die anderen haben halt Pech gehabt. Es ist keine Willkür. Die Grundaussage der Bibel ist, Gott will alle. Ich werde immer wieder gefragt, was ist denn der Wille Gottes in unserem Leben? Und oft fragen wir dann nach Details, oder will Gott, dass ich den Beruf lerne, will ich dann, dass ich die Arbeitsstelle wechsle, was auch immer. Nein, du musst beim Willen Gottes ganz grundsätzlich fragen. Was ist der Wille Gottes? Die Antwort hat Paulus seinem Juniorkollegen im Timotheus folgendermaßen geschrieben. Gott will, das ist der Wille Gottes. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wort in der Bibel ist nicht einfach eine kleine Lüge, sondern das sagen, was wahr ist, sondern Wort ist Jesus selber. Er verkörpert die Realität von Gott, das ist Wahrheit. Und er hat ja von sich gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Wahrheit, sagt Jesus über sich. Das heißt, Gottes Wille ist, dass alle, und er meint alle Menschen, die über die ganzen Jahrtausenden oder wie viel auch immer die Welt schon besteht, leben, dass alle ihn kennenlernen. Und das heisst Rettung. Das heisst Rettung. Gott kennen. Ihm vertrauen. Gottes Wahl, wenn wir jetzt da nochmal auf Römer 8 zurückgehen, auf unseren Text, Gottes Berufung oder seine Wahl ist ein bisschen ähnlich zu verstehen, wie wenn wir Menschen wählen, oder? Wir machen ja ab und zu Wahlen und dann werden Menschen in ein bestimmtes Amt gewählt. Die kommen aber erst in das Amt, wir können sie alle wählen, oder? In das Amt, aber drei kommen zuerst, wenn sie die Wahl annehmen. Der Unterschied zu Gottes Wahl besteht nur in dem, dass er alle wählt. Das heisst, alle sind herausgefordert, zu einer Antwort geben, ob man diese Wahl annimmt oder nicht. Und der Martin Luther hat eine grossartige Schrift geschrieben von der Freiheit des Christenmenschen. Wir können Entscheidung fällen. Wir sind nicht nur alt genug, erwachsen genug, wir sind eben das Bild von Gott, da kommen wir nachher gerade noch. Wir können eine Entscheidung fällen und wir können sagen, Gott, diese Wahl nehme ich an, danke vielmals. Oder wir können sagen, Gott, weißt du, kannst mir den Buckel abrutschen, vergiss es, ich regle es selber. Wir haben die Wahl. Also, Erwählung. Gott ruft alle. Gott ruft dich individuell als Einzelperson. Er spricht dich an. Keine Ahnung wie. Ich in meinem Leben habe eines Tages gemerkt, jetzt redet Gott zu mir. Ich habe keine akustische Stimme gehört, aber ich habe es einfach gemerkt. Und dann habe ich die Wahl gehabt. Und dann habe ich eine Entscheidung gefällt und gesagt, Gott, du sollst den ersten Platz haben in meinem Leben. Das kriege ich nicht immer schön auf die Reihe, über das reden wir nachher gerade noch, aber die Entscheidung damals war, Gott, ich vertraue dir. Wenn du mich schon wählst, dann gebe ich eine Antwort und ich nehme die Wahl an und ich wähle dich auch. Ich sage ja. Und das ist die Ermutigung heute. Gott spricht dich an. Ich weiss nicht wenn, nicht wie, aber wenn du es spürst, dann mach nicht eine dumme Entscheidung und komm auf diese blöde Idee, du könntest dein Leben und Sterben selber regeln. Also kannst du schon. Aber es ist eine dumme Idee. Es ist gescheiter, wenn man diese Wahl annimmt und sagt, Gott, ich will mit dir unterwegs bleiben. Du sollst den ersten Platz haben in meinem Leben. So, zweites Stichwort. Bestimmung. Da wieder unseren Text. Und das ist ja so, der, den ich schon am Anfang gezeigt habe, ein bisschen grösser. Wir sind dazu bestimmt, nach dem Bild seines Sohnes gestaltet zu werden. Diese Bestimmung, die kommt immer wieder vor. Wenn man ein bisschen in einen anderen Brief kumpelt, hat der Paulus an die Epheser Christen etwas ganz Ähnliches geschrieben, was unsere Bestimmung ist. nämlich folgendes, Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 5 bis 6. Gott hat uns schon seit langem, also schon bevor es uns gegeben hat, das schreibt er damals an Epheser und für uns gilt das auch, dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden. Das ist eigentlich unsere Bestimmung. Wir können auch von Berufung reden. Das ist deine Berufung. Zu werden durch Jesus Christus nach seinem gnädigen Willen. Da kommt das Wort Wille wieder. Was will denn Gott? Und weil wir es nicht verdienen können und ihn nicht beeindrucken können, ist das eben ein gnädiger Wille. Er kommt uns mit Gnade entgegen und sagt, ich will, dass du in der Beziehung mit mir lebst, Mensch. Zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade, mit der er uns beschenkt hat, in oder durch, könnte man auch übersetzen, seinem geliebten Sohn. Ich gehe wieder zu unserem Satz zurück, dazu bestimmt nach dem Bild seines Sohnes gestaltet oder gebildet zu werden. Das erinnert ja auch übrigens an die Schöpfung. In der Schöpfung, Schöpfungsgeschichte, Genesis 1 und 2, 1. Buch Mose, Kapitel 1 und 2, werden wir beschrieben als Menschen im Bild oder Ebenbild, wird dort verwendet, von Gott, sagen wir, geschaffen worden. Das heisst, Gott schafft uns Menschen, wie auch immer, keine Ahnung, wie das stattfindet, aber das Resultat sehen wir ja, live. Und in der Bibel steht dort, wir sagen so etwas wie ein Abbild, finde ich immer, tönt ein bisschen komisch, oder? So ein bisschen ab, so ab. Natürlich sind wir nicht auf der Flughöhe von Gott, aber es ist, in uns Menschen widerspiegelt Gott etwas von sich selber. Das heisst, wenn wir Menschen sehen, dann sehen wir etwas von der Art, vom Wesen. Wir sehen nicht Gott selber, aber etwas von dem, von Gott. Kreativität und so weiter und so fort. Das heisst, unsere Grundberufung ist eigentlich, ihn zu widerspiegeln. Unsere Grundberufung ist, ihn zu repräsentieren. Das ist unsere Bestimmung. Und viele leiten dann gerade den nächsten Gedanken ab und sagen, das ist unser Auftrag. Okay, jetzt müssen wir uns aber, Entschuldigung, in den Arsch klemmen. Jetzt müssen wir uns aber ein bisschen Mühe geben, damit wir Gott auch einigermaßen repräsentieren. Weißt du, was das für eine Idee ist? Ganz eine dumme. Wie wollen wir das hinbringen? Gott in seiner Größe, Herrlichkeit, Macht, wir haben ja keine Vorstellung von dem, ihn zu widerspiegeln. Da bringst du jetzt einfach nicht an, dann kannst du dir noch so Mühe geben, wie du willst. Aber es ist Bestimmung. Es ist eigentlich unsere Berufung, unsere Bestimmung. Und es ist ähnlich, ein kleines Beispiel sehen wir im Alten Testament, wo Gott sagt, es gibt mehrere Stellen, wo da zum Tragen kommt, wo Gott sagt, Volk Israel, ich habe dich berufen, rausgehoben, geheiligt, steht denn dort in der Bibel, das heisst abgesondert, oder? Du bist speziell. Und du sollst, Volk Israel, mich widerspiegeln in dieser Welt. Die ganze Welt, die ganze Menschheit soll an dir sehen, was heisst, in der Verbindung mit Gott zu leben. Haben sie diese Bestimmung erfüllt? Zwischen 1 und 10. 1 ist ganz schlecht, 10 ist super. Okay. Ziemlich mäßig. Aber das ist Bestimmung. Gott wieder zu spiegeln, Gott zu repräsentieren. Deine und meine Bestimmung ist es, Gott zu repräsentieren. Dazu sind wir da. Ihn zu widerspiegeln. Um diese Bildung geht es. In diesen Zustand hier, zu dem sind wir bestimmt, ins Bild von Gott oder jetzt in unserem Fall bei dem Text von Jesus umgestaltet zu werden. Um diese Bildung geht es. Jetzt machen wir mal schnell außerhalb vom Programm, gell? Außerhalb vom Protokoll. Da hinten hocken Teenies. Das ist, weil der Unti mehr oder weniger heute da ist im Gottesdienst. Einfach zu eurer Beruhigung. Ihr könnt jetzt schnell weglassen. Teenies, ihr geht in die Schule. Oder alle Welt sagt, da geht es um Bildung. Ihr werdet gebildet. Und dann musst du lernen rechnen, schreiben und so weiter. Und dann kann man ja auf die dumme Idee kommen, wenn man den Dreisatz rechnen kann, Pythagoras versteht und vielleicht noch irgendwie die Wurzel ziehen kann, dann sagen wir gescheit, dann sagen wir gebildet. Und wenn du dann weiter studierst, dann gute Noten schreibst, vielleicht unterwegs. Apropos gute Noten. Es gibt Eltern, die geben dir Geld für gute Noten. Das ist eine dumme Idee. Kannst du dir einen Gruß sagen, sie sollen aufhören mit dem. Sie sollen, ihr müsst gar nicht zulassen. Nein, das ist eine dumme Idee, weil es wird das Falsche belohnt. Oder? Es geht in deinem Leben nicht nur darum, um gute Noten zu schreiben, sondern es geht um Bildung. Um ganzheitliche Bildung. Umgestaltet werden, reif zu werden. Und das heisst, ins Bild von Christus umgestaltet werden. Und da kannst du nur mal mit einer guten Note nicht anbringen. Und darum ist es blöd, wenn man gute Noten mit Geld belohnt. Das ist der falsche Anreiz. Nein, die sollen dir, wenn du schon vom Geld redest mit den Eltern, die sollen es dir einfach geben. So. Weg. Aber es geht um Herzensbildung. Es geht um Umgestaltung. Und die da drinnen wissen alle, das hört nicht auf. Wir reden zwar dann von Erwachsenenbildung, aber auch bei dem Stichwort denken wir an kognitive Bildung. Oder du lernst noch etwas Neues dazu oder wirst sozialkompetent oder was auch immer. Bei der wahren Bildung geht es eigentlich um Herzensbildung. Und das heisst genau das, was Paulus da im Römerbrief schreibt, umgestaltet werden ins Bild von Christi. Um Bildung. Darum unterstützen wir als Kirche nicht einfach irgendwelche, ich bin jetzt ein bisschen plakativ, nicht irgendwelche evangelistische grosse Projekte, wo dann Menschen zum Glauben kommen und so weiter. Und das lässt sich super erzählen. Darum unterstützen wir den Matthias Stärke in Mosambik, der in Kleinstarbeit Bildung betreibt an die junge Generation. Oder jetzt eben Tamara, wo in kleinst mühsamer Arbeit versucht, Bildung zu machen, aber eben nicht nur Bruchrechnen beibringen. Es hilft schon, wenn man Bruchrechnen kann. Aber nicht nur das, sondern eine Herzensbildung passiert, eine Gesundung, eine Umgestaltung kann passieren im Leben und das ist immer ganzheitlich. Oder darum werden wir als Kirche in Zukunft stärker mit der Privatschule Salz zusammenarbeiten. Wir haben ja neue Gebäude, viele von uns wissen das vielleicht nicht, aber in Wülflingen, wo sich damals die damalige Kishona-Gemeinde Wülflingen mit uns zusammengeschlossen hat, haben wir die Verantwortung für das Gebäude übernommen. Wir haben, kann ich sagen, mehrere Jahre lang gefragt, Gott, was ist mit dem Gebäude dran? Und auf irgendeinem anderen Umweg ist die Privatschule Salz gekommen und hat gesagt, wir könnten das brauchen. Und jetzt haben wir 10 Jahre miteinander zusammengeschafft und da entwickelt sich über die Jahre etwas raus, wo man spürt, da passiert Bildung. Und in diesem Gebäude werden jetzt Oberstufenschüler unterrichtet, die aber aus dem Bildungssystem, aus unserem normalen rausfallen. Weil die bringen die Leistung nicht. Und dort sind Lehrerinnen und Lehrer, die sich um die bemühen, mit 14-Jährigen auf dem Viertklassniveau, damit die Bildung, umfassende Bildung, erfahren können. So, das war jetzt ein kleiner Werbeblock für den Mosaikabend. Dann werden wir nämlich das Projekt noch ein bisschen vorstellen. Ihr solltet am Mosaikabend kommen, in 2 Wochen, nicht nur wegen dem Apero nachher, sondern eben wegen dem Thema. Wir werden uns eine knappe Stunde zu Zeit nehmen. Seraina Mura, die Schulleiterin ist, wird da sein. Und das Grundanliegen erklären. Umgestaltet werden ins Bild Christi. Und mit dem sage ich überhaupt nicht, Schule ist schlecht, aber es ist nicht alles. Es geht um viel, viel mehr. Und es hört nicht auf. Also, unsere Bestimmung. Das heisst, es geht nicht nur darum, dass du mit Jesus irgendwie im Reinen bist und in den Himmel kommst am Schluss, sondern es geht jetzt darum, immer mehr umgestaltet werden als Repräsentantin und Repräsentant vom lebendigen Gott. Dort, wo du bist, in dieser Nachbarschaft, auch wenn es ganz komisch ist, in deinem Berufsfeld, da, wo auch immer. So, um das geht es. Und jetzt sind wir beim dritten Stichwort, Umgestaltung. Wenn wir einen Moment darüber nachdenken, wie geht denn der Prozess, wie verläuft denn der Bildungsprozess grundsätzlich? Und ich habe ein bisschen etwas gespürt, was ich meine, wenn ich von so einer Bildung, von so einer Umbildung ins Bild Christi rede. Da kannst du jetzt eben nicht irgendwie machen. Da braucht es übernatürliches Wirken. Und das ist es so, Römer 12,2, wo der Paulus schreibt, werdet verändert durch die Erneuerung eures Denkens. Und das werdet verändert, ist nicht einfach, machet einmal. sondern dort drinnen, in dem Begriff, kommt das geheimnisvolle Zusammenwirken zwischen dem Geist Gottes und unseren Entscheidungen vor. Also das heisst, der Umbildungsprozess wird prägt von unseren Entscheidungen natürlich, aber auch vom geheimnisvollen Wirken vom Geist Gottes in unserem Leben. Sehr geheimnisvoll das Ganze. Und jetzt ist die Frage, wann gibt es am meisten Potenzial für die Umbildung? In welchen Situationen? Die Antwort ist, nicht in guten Zeiten, sondern in schwierigen Zeiten. Und jetzt sind wir bei dem, bei dem Vers, wo die meisten sich fragen, was soll das? Ich liebe doch Gott von ganzem Herzen und es passiert ein Haufen Mist in meinem Leben oder es funktioniert überhaupt nicht. In diesen Zeiten, in schwierigen Zeiten, in Herausforderungen, wenn es nicht gut läuft, wenn es dunkel wird um dich herum, dann gibt es Potenzial. Weil dann kannst du die Entscheidung fällen, vertraue ich wirklich ganz auf Gott und nichts mehr anders, weil es eh nicht funktioniert. Oder erwarte ich jetzt von Gott, dass er möglichst schnell mein Leben wieder wunderbar regelt. Nachhaltige Entwicklung, nachhaltige Umbildung hat am meisten Potenzial in schwierigen Zeiten. Und darum glaube ich, kann der Paulus da sagen, denen, wo Gott von ganzem Herzen liebt, wo Gott Nummer eins ist, wenn man so will, in ihrem Leben, wo das Vertrauen nur auf ihn setzt, denen dient alles zum Guten. Und was ist das Gute? Das Gute oder das Beste, wie auch Übersetzungen heissen, ist, dass meine Wurzeln oder also tiefer in Gott verwurzelt oder ich als Mensch tiefer in Gott verwurzelt wird, dass mein Glaube stärker wird, dass mein Vertrauen auf Gott zunimmt und das Vertrauen auf alles andere, wo man auch noch könnte glauben, dass mich heim glücklich abnimmt. Also, die Umbildung geht am besten, wenn wir uns in den Krisen überlegen, was ist jetzt da? In welcher Richtung will Gott mich bilden? Und nicht einfach ganz schnell Krisen wegbetten. Zudem sind wir nämlich in unserer Leistungs- und Optimierungsgesellschaft ziemlich versucht, immer wieder das zu tun. Krisen schnell wegbetten. Wie geht das in dieser Krise bleiben? Oder was es denn auch immer ist in dieser Herausforderung? Schritt 1, 4 Schritte. Schritt 1, Gott von ganzem Herzen liebe. Sagt er uns da, das ist der Schritt 1. Das heisst, Gott, du bist mein Ein und Alles. Wenn nichts mehr hebt im Leben, du hebst mich. Gott von ganzem Herzen lieben, erste Priorität. Dann der Schritt 2, wo wir durchaus tun können, ist aufhören zu glauben, dass unser Leben nur dann in der Ordnung ist, wenn alles gut läuft. Und dann noch auf den Irrtum hineinzufallen, das sei eine Form vom Segen von Gott. Natürlich segnet uns Gott manchmal mit Gutem und so, also was wir als gut empfinden. Aber wir sollten aufhören zu glauben, dass nur dann alles in der Ordnung ist im Leben, wenn es gut läuft und alle Probleme beseitigt sind. Schritt 3. Krise, Herausforderungen, Probleme annehmen. Nicht einfach verdrängen oder versuchen wegzudrücken sondern, oder wegzubetten, sondern durchgehen. Und ich sage da nicht einfach lapidar, so, ja, gehst halt durch Krise durch. Ich weiss von verschiedenen Menschen, die durch schwierige Zeiten gehen. Und die hören nicht einfach nach einem halben Monat auf, sondern die gehen Jahre zum Teil. Gang durch. Gib nicht auf, gang durch. Und in dieser Zeit wird Gott und der Geist Gottes übernatürlich können an dir wirken und dein Herz kann umgestaltet werden und dein Vertrauen kann grösser werden auf Gott. Durchgehen. Und vierter Schritt, Krisenzeiten bewusst immer wieder nutzen, um neu auf Gott sein Herz auszurichten. Und so passiert Herzensbildungen. Und so passiert, so wird dein Herz fest und stark, weil dein Vertrauen und deine Wurzeln sind bei Gott. Und dann kann es eigentlich stürmen oder Schönwetter sein ringsum, das ist gar nicht mehr so wichtig. Umgestaltung. Wenn Gott unsere erste Liebe ist, dann heisst das nicht, dass er einfach glatt läuft im Leben und immer wieder schön sich alles einfädelt. Wenn Gott unsere erste Liebe ist, dann können wir Schwieriges, Herausforderndes nutzen, um noch mehr ihm zu vertrauen und unser Leben noch tiefer bei ihm zu verwurzeln. Und dann Stimmt da, was der Paulus sagt? Dann dient uns jede Situation, wo wir drin sind, zum Besten. Weil das ist das Beste. So, Zusammenfassung, 3 Merkpunkte. Erster Merkpunkt, du hast eine Bestimmung. Und wenn du das Gefühl hast, ich will niemand, du bist niemand, nein, du hast eine Bestimmung. Und die kommt nicht von einem Menschen, der dich in eine Rolle hineinhieft oder der sagt, ah, du bist da unsere wichtigste Chefin oder Chef oder was auch immer. Nein, du hast eine Bestimmung. Die kommt von Gott. Deine Bestimmung, zweiter Punkt, ist Repräsentantin und Repräsentant von Gott sein, ihn zu widerspiegeln. Und er gestaltet dich und mich um. Und das macht er oft in Krisenzeiten. Oder es bietet sich an. Und darum, dritter Lernpunkt, nutze Krisenzeiten zur Vertiefung von deiner Gottesbeziehung. Und dann brauchen wir manchmal Brüder und Schwestern, die sagen, gib nicht auf. Weil selber denkt man manchmal, den Scheiß mache ich nicht mehr mit. Und es gibt Menschen, die dann aufhören, oder? Die dann einen anderen Weg wählen, den Glauben an Gott verlieren. Und dann wird es ja noch schlimmer, viel schlimmer. Nein, gib nicht auf, bleib dran. Möge Gott unsere Herzen immer wieder anrühren. Und dein Herz, vor allem, wenn es jetzt gerade durch eine Zeichenzeit geht, möglicherweise, dass du ihn eben kannst priorisieren, ihn von ganzem Herzen kannst lieben, arbeiten. Und möge er dir Kraft und den Mut geben, immer wieder die Entscheidung zu fällen, besonders in schwierigen Zeiten, ihm, auf ihn zu vertrauen und dein Herz bei ihm festmachen. Und möge er dich und mich, uns alle, so immer mehr zu Repräsentanten machen von seiner Art, von seinem Wesen. Und so kommt das Reich Gottes in die Welt. Und das braucht die Welt unbedingt. Amen.